Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Das Wort, das er hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte: Ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Denn der Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. Evangelium Jesu Christi. Ich finde, dass das Evangelium, auch die Lesung, irgendwie das ausdrücken wollen, zumindest verstehe ich es eben so, worum es hier geht, auch in dem, was wir hier üben, wenn wir Meditation üben. Wenn jemand mich liebt, heißt es da, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Wie geht es denn, an seinem Wort festhalten? Heißt es, wir müssten mehr die Bibel lesen? Aber das ist ja auch nicht so einfach sein Wort, sondern das ist der Niederschlag seines Lebens bei seinen Jüngern oder bei seinen Zeugen. Und festhalten. Also Wort festhalten, das hat wohl irgendwas mit Hören zu tun. Ohne zu hören, geht das Wort schon mal gleich grad an einem vorbei. Also hören ist schon mal das Allermindeste, was zu tun ist. Aber das ist noch nicht ein Festhalten. Wir hören vieles, was hier reingeht und zum anderen Ohr wieder rausgeht. Festhalten, das würde irgendwie heißen, ich lasse das Gehörte überhaupt erstmal an mich ran oder in mich rein. Das tun wir mit vielem gar nicht. Vieles ist es auch gar nicht wert. Also ich muss es irgendwie an mich heranlassen und dann ist es ja so, dass etwas Gehörtes, was für mich von Bedeutung ist, das fängt dann an, eine gewisse eigene Dynamik zu entwickeln. Ich reagiere darauf mit Zustimmung, ich freue mich oder es interessiert mich. Oder ich ärgere mich darüber, oder es ist mir peinlich, oder es konfrontiert mich irgend mit etwas, was ich bisher gar nicht so gesehen habe in meinem Leben. Also das löst sozusagen einen inneren Prozess aus. Der wird ausgelöst, wenn man an dem Wort festhält. Und das heißt dann wohl auch, dass ich diesen inneren Prozess des Hörens durchlebe, den irgendwie durchstehe, vielleicht auch durch ein ganzes Chaos von Eindrücken und Nichtwissen und Herumrätseln und auch gar nicht wissen, was das jetzt gleich bedeutet, was ich da jetzt zu tun habe oder ob ich überhaupt was zu tun habe. Ich glaube, dass mit dem Festhalten des Wortes dieser innere Prozess des Hörens gemeint ist. Und das ist das, was wir in der Meditation üben. Vielleicht noch eine weitere Überlegung, um das klar zu machen. Ich habe ja schon gesagt, mein Wort fest, also Jesu Wort festhalten. Die Exegeten haben sich mal lange damit beschäftigt, was denn jetzt wirklich die authentischen Worte Jesu in der Schrift sind. Da kommt man auf nicht viel, wo man sich sicher sein kann oder relativ sicher. Wir haben Jesus nur in der Schrift und in der Tradition der Kirche, wenn man so will. Und sein Wort ist auch nicht nur, was er geredet hat, sondern ist überhaupt die Weise, wie er als Mensch da war, als Mensch irgendwie gewirkt hat. Wir sagen ja auch manchmal, Jesus ist das Wort Gottes, also die ganze Person und sein Wirken und sein Verhalten und was er tut und lässt. Also es ist viel mehr als das gesprochene Wort. Und so lassen auch wir nicht nur gesprochenes Wort an uns heran, sondern wir versuchen, das zu registrieren oder das zu hören, was es immerhin mal schafft, über die Schwelle unserer Aufmerksamkeit zu kommen. Was schon irgendwie in unserem Inneren da ist. Natürlich kann das von äußeren Begebenheiten stammen. Also wenn ich jetzt gleich jemanden fürchterlich ärgere, dann wird er vielleicht heute Nachmittag da sitzen mit dem Ärger, den ich ihm ausgelöst habe. Vieles von dem, was wir da im Inneren merken, das können wir gar nicht mit irgendwas Äußerem zuordnen. Lange nicht oder vielleicht auch nie. Aber das macht nichts. Also einfach deswegen, wenn es uns beschäftigt, dann muss es oder ist es ein Kandidat dafür, dass es eine Bedeutung für uns hat. Sonst, warum beschäftigt es uns sonst? Und wenn es eine Bedeutung für uns hat, ist es ein Kandidat dafür, dass Gott sich uns in irgendeiner Weise darin mitteilen kann. Das müssen wir noch unterscheiden. Aber auch das Unterscheiden geht nur in einem Prozess des Hörens, des Durchlebens, des Dabeibleibens, weil ich es nur so kennenlerne, was da ist. Und dann endgültig sagen kann, nee, du gehörst, das auf dich will ich nicht hören. Das führt mich ins Verderben. Dieser Prozess, der wird vom Heiligen Geist als Beistand begleitet. Der wird uns alles lehren und an alles erinnern, was Jesus uns gesagt hat. Das Wichtigste, glaube ich, was er uns lehren muss, immer wieder lehren muss, weil wir das gar nicht begreifen können, ist, dass es zu dem verheißenen Leben, in dem der Vater und der Sohn in uns wohnen, nur dadurch kommt, dass etwas von uns stirbt. Da ist was zu lassen. Im Lassen sind die meisten von uns sowieso nicht sehr gut. Im Einsammeln, das klappt meistens besser. Aber das Lassen und jetzt auch noch Sterben. Also die paar Male, wo ich irgendwie mit dem Tod, mit meinem konfrontiert war, war meine Reaktion immer Angst bis Panik. Wenn es hier um Sterben geht, dann kommt Angst ins Spiel. Angst, ja. Und auch die ist etwas, was zu durchleben ist auf dem Weg. Gewöhnlich ist es ja so, dass alles, was uns unangenehm ist, da haben wir Mechanismen entwickelt, das von uns wegzuhalten. Aber hier auf dem Weg des Hörens geht es darum, auch das Unangenehme zu durchleben, weil dieser Weg, wie der Weg Jesu mit Sterben, Passion verknüpft ist, ohne den es keine Auferstehung gibt. Der alte Mensch muss sterben, schreibt Paulus irgendwo. Das Ego muss sterben. Alles, was so, ja, irgendwie ich-bezogen ist. Das ist jetzt schlecht erklärt. Streicht es wieder aus dem Protokoll. Sterben müssen oft unsere Vorstellungen vom Leben, von uns selber, weil sie der Wahrheit einfach nicht standhalten. Ich entdecke, dass ich anders bin, als ich glaube zu sein oder gerne wäre oder erwarte. Ist die Wirklichkeit meine Wirklichkeit, wenn ich anfange, bis zu der vorzudringen, durch Verweilen, durch Angucken, durch Leben dessen, was ist, dass sich herausstellt, dass die anders ist, als ich geglaubt habe oder es gerne hätte. Und da stirbt etwas von mir. Rumi, dieser islamische mittelalterliche Mystiker, schreibt ganz lapidar: Für Auferstehung gibt es eine Bedingung. Man muss vorher sterben. Ohne Tod gibt es keine Auferstehung. Wenn ich das in meinem Leben, das ist ja nicht immer der ganz große Tod, es sind viele Tode, die da zu sterben sind, viele Verluste, die irgendwie angenommen, durchlebt und angenommen werden müssen. Wenn ich dahin komme, das geschehen zu lassen. Dann kann es sein, dass ich so etwas wie eine unbedingte Bejahung erlebe. Bis vor diesen Moment war es so, dass ich gemeint habe, ohne dies, was jetzt stirbt, überhaupt gar nicht leben zu können. Also mit Erwartungen, die ich ein Leben lang gehabt habe, dass irgendwann doch mal dies und dies eintritt und irgendwann merke ich, das ist eine Vertröstung, aber nicht mehr. Die Realität ist eine andere. Wenn ich mir das zugestehen kann, im Vertrauen, anders geht es ja gar nicht, dann kann es sein, dass ich so etwas wie eine absolute Bejahung erlebe. Ich merke, ich kann leben, obwohl da was durchbrochen ist, was ich gemeint habe, dass mein Leben darauf gründen müsste. In diesem Durchbruch wird sozusagen eine grundlose Tiefe im Menschen eröffnet. Da ist nicht nochmal ein neuer Boden drin, vielleicht ziehen wir den dann wieder ein in unserer Kleinheit. Aber in Wahrheit wird eine Tiefe ohne Grund eröffnet. Und es ist diese Tiefe ohne Grund, in der der Vater mit dem Sohn wohnt. Mein Vater wird ihn lieben. Das ist diese unbedingte Bejahung, die man erfährt, wenn man seine Wahrheit akzeptiert. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Da bricht etwas im Menschen durch. Eine unendliche Tiefe wird da eröffnet. Das hat irgendwie ganz erstaunliche Konsequenzen. Ein bisschen oder vielleicht die wesentliche, die haben wir da schon in der Lesung gehört. Da kommt also eine Stadt, die heilige Stadt, die kommt von Gott her auf die Erde, das heilige Jerusalem. Jetzt sollte man meinen, dieses heilige Jerusalem strotzt von Tempeln und Andachtsstätten und uns, alles ganz heilig und die Leute gehen dauernd in die Kirche und so. Das Gegenteil ist der Fall. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Ja, wo soll denn der auch sein? Wenn die Menschen in Wahrheit der Tempel Gottes geworden sind, weil der Vater und der Sohn und der Geist in ihrer unendlichen Tiefe wohnen. Der Meister Eckhart sagt es an einer Stelle ganz schön: Dann lebe ich aus meinem eigenen Grund, wie Gott aus seinem Grund lebt. Weil mein eigener Grund ist dieser unendliche, grundlose Grund, dieser unendliche Abgrund, der Gott ist. Ich lebe sozusagen aus mir heraus, aber nicht aus meinem egoistischen Selbst, sondern aus einem Selbst, das dann sozusagen neu ersteht, aufersteht, ein Selbst, das mir von Gott her zukommt. Das ist es, was wir hier, warum wir hier so sitzen und üben, das Üben als Hören verstehen, an uns herankommen lassen, was irgendwie Bedeutung für uns zu haben scheint, das Durchleben, bis man es unterscheiden kann, damit wir in dem aus dieser unserer Tiefe leben, die Gott ist. Der ist dann kein Fremder, kein anderer, kein zweiter mir gegenüber, kein gedachter Gott. Das ist das eigene Selbst in seiner Durchbrochenheit in eine unendliche Tiefe hin.